Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Da wollte ich mich gerade vordrängeln vorhin. War mir nicht bewusst, dass das Programm noch nicht zu Ende war. Dabei lautet das Thema, alles hat seine Zeit. Da dränge ich mich vor. Deswegen wird es ja darum heute gehen. Vergangenen Sonntag hatten wir Taufgottesdienst. Genau, die erste Folie könnt ihr schon einblenden. Ja, danke schön. Genau, da hatten wir ja Taufgottesdienst. Und während wir die Taufe gefeiert hatten, fand in der Nähe von Lüdenscheid eine Sprengung statt. Und dazu schauen wir uns gleich ein kurzes Video an. Ihr habt wahrscheinlich davon alle gehört. Also jetzt nicht den Knall, sondern es wurde ja berichtet deutschlandweit. Genau. Ja. Das war um 12 Uhr. Heute vor einer Woche. Die Ramede-Talbrücke wurde gesprengt mit nur, so wie ich finde, mit nur 150 Kilogramm Sprengstoff an den richtigen Stellen platziert. Klappt das sehr gut. Den Rest erledigt dann die Schwerkraft. Nach 55 Jahren Einsatz hat die Brücke ihre Haltbarkeit erreicht. Und die A45 war die erste Autobahn nach dem Zweiten Weltkrieg, dessen Planung und Bau nicht in die Reichsautobahnplanung zurückging. Und das war eine der vielen Talbrücken, die die Autobahn besitzt. Und inzwischen ist den Verkehrsbetrieben klar, dass alle 60 Talbrücken nach und nach erneuert werden müssen. Und damit ist sicher, dass die A45 eine der teuersten Autobahnen Deutschlands ist und wahrscheinlich auch für immer bleibt. Alles hat seine Zeit, auch jedes menschliche Bauwerk muss irgendwann erneuert werden, früher oder später. Und das sagt uns auch der weise Salomo aus dem Buch Prediger, Verse 1 bis 11. Da schreibt er, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Nach diesem Text fragt man sich, wie oft kommt das Wort Zeit in der Bibel eigentlich vor? Vielleicht am meisten, weiß ich nicht. Aber ein sehr wichtiger Abschnitt. Dieser Abschnitt aus dem Buch Prediger beschreibt Salomos Nachforschungen über das irdische Dasein. Und König Salomo hatte die Möglichkeit oder auch das Vorrecht von Gott bekommen, alles auszuprobieren, Also jetzt nicht dazu die Lizenz, sondern er war der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat, außer Jesus Christus, weil Jesus war auch Gott. Salomo war nur ein Mensch. Ja, und diese Zeit hat Salomo ausgenutzt, muss man auch sagen. Er kostete diese Gelegenheit auch voll aus. Am Ende entdeckte er allerdings, dass alles, was dem Leben Sinn zu geben schien, letztlich leer und bedeutungslos war. Am Ende hat er begriffen, dass es nur einen wahren Weg gibt, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Und das schreibt er am Ende seines Buches Prediger, Kapitel 12, Verse 13 bis 14. Da fasst er es zusammen und schreibt: Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Also Salomo schaut in die Zukunft und warnt den Menschen und sagt, es wird am Ende eine Zeit des Gerichtes kommen. Und dieser Abschnitt hat mir gefallen, weil er uns klar macht, dass womit der Mensch sich auch beschäftigen mag, ob es anstrengend ist oder leicht, ob es sinnvoll ist oder sinnlos, irdische Beschäftigungen sind wertlos, wenn sie für das Wichtigste gehalten werden. Und Mose beschreibt es auch ganz klar in Psalm 90. Das ist der einzige Psalm von Mose, den wir haben. Psalm 91 haben wir vorhin von Marco gehört. Psalm 90, Verse 9 bis 10. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es und wir fliegen dahin. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn wir in der Menschheitsgeschichte noch weiter zurückgehen als Salomo, nämlich zu Adam und Eva. Eva ist ja die Mutter aller Lebenden. Erfahren wir unsere Bestimmung. 1. Mose 1, 26 und 27 oder bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also es gibt zwei Geschlechter. So hat Gott es sich gedacht. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott führt keinen Monolog, wie wir lesen, sondern einen Dialog. Also Gott ist nicht allein, sie sind zu dritt. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und wir sehen, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Damit ist die einzigartige Bestimmung klar. Adam und Eva standen in einer moralisch perfekten, harmonischen Beziehung zu ihrem Schöpfer. Sie befanden sich noch in der Zeit der Unschuld. Das ist der erste Abschnitt, den wir uns zusammen anschauen, die Zeit der Unschuld. Adam und Eva verkörperten Gottes Eigenschaften. Sie waren vollkommen gut und vollkommen schuldlos. Aber noch mehr, durch weitere Einzelheiten im Schöpfungsbericht erfahren wir, dass sie als freie Menschen geschaffen waren. Mit einem freien Willen, Sie durften eigene Entscheidungen treffen. Und wie wir gerade gelesen haben, sie durften über alles Lebendige herrschen. Davon erfahren wir etwas mehr von David über dieses Herrschen in Psalm 8. Da schauen wir uns auch kurz was an. David betrachtet die Welt, allerdings ist das schon die gefallene Schöpfung nach dem Sündenfall. Und dennoch findet er wundervolle Worte, wie wir jetzt lesen, aus Psalm 8, Verse 4 bis 10. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gott übertrug dem Menschen die Verantwortung zu herrschen über die Schöpfung. Und dieses Herrschen sollte seinen Namen auf der ganzen Erde groß machen. Aber wir wissen, dass nur zwei Kapitel weiter die Zeit der Unschuld vorbei war. Nämlich als Satan die Menschen verführte und sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Es steht in Johannes 8,44, dass der Satan der Menschenmörder von Anfang ist. Und das bedeutet, dass Satan der Schöpfer sein wollte. Er wollte mit erschaffen. Und deswegen hat Gott ihn verworfen. Als Adam und Eva gesündigt hatten, verloren sie nicht nur ihre Unschuld, sondern sie verloren auch die Verbindung zu ihrem Schöpfer. Die geistliche Brücke war unterbrochen. Ja, sie war sozusagen eingestürzt. Sie war zerstört. Und das geistliche Leben war damit in ihnen abgestorben. Und hier beginnt ein neuer Zeitabschnitt der Menschheit. Es ist die Zeit des Gesetzes, habe ich sie genannt. Gott verspricht, einen Erlöser zu senden nach dem Sündenfall, ja, der diese entstandene Trennung wieder aufheben sollte. Die Verbindung der Menschen zu ihrem himmlischen Vater soll wieder hergestellt werden, hat er ihnen versprochen. Und dazu erwählte er ein Volk auf der Erde, nämlich das Volk Israel, durch Abraham. 1. Mose 12, lesen wir das, also Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also Gott hat das Volk Israel auserwählt und es durch Abraham gegründet. Es hätte jedes andere Volk sein können. Gott hat sich halt für Israel entschieden. Das war ja in seiner Souveränität so, und deswegen ist das so. Und hier machen wir einen Einschub. Da weichen wir etwas vom Thema ab, denn heute ist nicht nur Muttertag. Dieses von Gott erwählte Volk feiert genau heute die Gründung des modernen Staates Israel vor genau 75 Jahren. Und deshalb an dieser Stelle möchte ich sagen, Shalom, Volk Israel, ich wünsche dir Frieden, der über diese Zeit hinausgeht, über diese irdische Zeit. Und ja, der Friede, der bis in die Ewigkeit reicht, das wünsche ich dir. Friede sei mit dir. Und ich muss sagen, dass man diesen Frieden nur durch den versprochenen Messias bekommen kann, nur durch Jeshua, nur durch Jesus Christus. Amen. Am 14. Mai 1948 kam es zur Gründung des modernen Staates Israel durch David Ben-Gurion. Man sieht ihn hier auf dem Bild. Und das Bild, was hinter ihm hängt an der Wand, das ist der Theodor Herzl, der Begründer des politischen Zionismus. Und damals, an diesem 14. Mai, vor genau 75 Jahren, hatte David Ben-Gurion über das Radio der Welt verkündet, es geschah in Tel Aviv, damit es die ganze Welt erfuhr, ging es damals übers Radio. Und er sprach, hier Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Darauf sprach ein Rabbi ein Gebet, was jedes hebräische Kind damals auswendig kannte. Auf Deutsch heißt es, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, dass du uns hast leben lassen und uns erhalten hast und uns geführt hast bis auf diesen Zeitpunkt. Ja, dieser Tag der Gründung Israels wurde bereits 700 vor Christus durch Jesaja vorhergesagt und hat sich in unserer Zeit erfüllt. Jesaja 66, Vers 8. Da lesen wir, wer hat so etwas schon gesehen oder davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so gehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Zion ist ein anderes Wort für Israel, wird mit einer Mutter verglichen. Ist mir aufgefallen. Und Thomas Lachenmeier schreibt, er ist der ehemalige Faktum-Redaktionsleiter, er nennt dieses Ereignis in der aktuellen Faktum-Ausgabe das wundersamste Geschehnis. Und er schreibt dazu, die Bibel ist das Geschichtsbuch der Welt. Sie hat die Wiedergeburt im Detail vorhergesagt. Sie beschreibt die gesamte Geschichte der Menschheit von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende. Die Heilige Schrift steht über der Zeit. Sie hat die Dimension der Ewigkeit eingeschrieben auf jeder Seite von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, 21. Gibt es ein zweites Buch, welches seine Wahrheit selbst beweist, durch den Lauf der Geschichte, deren Zeugen wir sind? Welchem Wort sollte man trauen, wenn nicht diesem? Du wirst das Wirken Gottes in der Geschichte niemals sehen, wenn du nicht Gott in deinem eigenen Leben gefunden hast. Ja, das war so ein Einschub zum Jubiläumstag von Israel. Jetzt sprechen wir weiter über die Zeit des Gesetzes. Entschuldigung. Gott gab ihnen, also dem Volk Israel, das Gesetz durch Mose. Davon lesen wir in 2. Mose Kapitel 20. Im Alten Testament ist das Wort Gesetz eine Übersetzung des hebräischen Wortes Torah, was Unterweisung bedeutet. Und hier sehen wir die 10 Gebote, die Gott Mose gegeben hatte, auf dem Berg Horeb damals. allerdings in zweifacher Ausführung. Die erste hat er zerschmettert, als er das goldene Kalb sah. Das mosaische Gesetz wurde dann erweitert und bestand aus 365 negativen und 248 positiven Geboten. Also insgesamt 613 Gebote. Und diese kann man auch in drei Teile oder Abschnitte aufteilen: das moralische, das bürgerliche und das zeremonielle Gesetz. Wir Menschen haben schon immer aus wenig Regeln viele Regeln gemacht, oder? Schwierig wird es, wenn man die Gebote zum Weg Gottes macht. Wenn man die Gebote als eine Brücke zu Gott herstellt. Habt ihr so einen Satz schon mal gehört oder vielleicht haben wir ihn sogar schon selber mal ausgesprochen? Wenn du die Gebote hältst, dann liebt dich Gott. Erst dann darfst du zu ihm kommen. Sowas hört sich vielleicht sehr fromm an, aber es stimmt nicht. Ein anderes Wort für diese fromme Formulierung ist Religion. Der Mensch versucht, durch gute Werke, durch Halten der Gesetze und Gebote einen Weg zurück zu Gott herzustellen. Und das sehen wir auch im aktuellen Fall. Als die Rami-Detal-Brücke einstürzte, stand auf der Fahrbahndecke: Lasst uns Brücken bauen. Das ist für die Infrastruktur eines Landes von entscheidender Bedeutung. Deswegen wurde ja die A45 überhaupt gebaut, wegen der vielen Industriebetriebe in dieser bergigen Region. Wir sind hier in Oberberg und das Sauerland ist noch hügeliger. Deswegen wurde ja die 45 damals mit so vielen Millionen von D-Mark gebaut. Oder für die zwischenmenschliche Beziehungsebene ist Brückenbauen sehr wichtig. Brücken sind Beziehungen. Aber bei der vertikalen Beziehung zu Gott funktioniert es einfach nicht. Und Jesaja erklärt es uns, warum es nicht funktioniert. Er schreibt in Jesaja 59, Vers 1: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht so schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wir als Schuldbeladene können nicht vor Gott erscheinen. Unsere eigene Schuld ist wie eine unüberwindbare Schlucht. Und genau dazu wurde das Gesetz gegeben, damit wir durch unsere Unfähigkeit, auch nur ein einziges Gesetz oder Gebot zu halten, erkennen, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Stellvertreter. Jedes einzelne Gebot zeigt uns, wir sind Sünder. Wir schaffen es nicht. Man kann es auch ganz einfach an zwei kurzen Fragen feststellen. Hat jemand schon mal etwas Gutes getan? Irgendwas, eine Kleinigkeit. Es sind alle dabei, nicht wahr? Also auch wenn du die Hand nicht hebst, hast du. Du hast was Gutes getan. Und die zweite Frage ist, bist du ein guter Mensch? Siehst du? Deswegen können wir es nicht schaffen. Am Kreuz hat Jesus Christus ausgerufen: Es ist vollbracht. Er hat es seinem Vater im Himmel zugerufen und auch uns zugerufen, den Menschen damals und auch uns heute, damit es das ganze Universum weiß, dass der Herr Jesus mit seinem Tod das ganze Gesetz erfüllt hat. Das ist die gute Nachricht. Römer 10, 1 bis 4, da schreibt der Paulus, also schon an die Gemeinde. Er schreibt: Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Paulus schreibt es hier in erster Linie an die Juden, aber wir können es ohne Probleme auf uns übertragen. Und dort am Kreuz hat Jesus der Zeit des Gesetzes ein Ende bereitet. Und mit der Auferstehung hat ein neuer Zeitabschnitt begonnen. Es ist die Zeit der Gnade, in der wir heute noch leben. Paulus schreibt weiter in Römer 10, 5 bis 11. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das hat damals Mose gesagt. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Also die Gerechtigkeit aus Glauben. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja, was Paulus hier schreibt, ist Folgendes. Er stellt zunächst die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und der Gerechtigkeit aus Glauben gegenüber und verdeutlicht, dass es für den Menschen unmöglich war, das Gesetz zu erfüllen, um dadurch gerettet zu werden. Also Mose hat es damals gesagt: Wenn ihr das Gesetz erfüllt, werdet ihr leben. Aber Paulus schreibt, es ist nicht möglich. Und tatsächlich ist es keinem Menschen gelungen, das volle Gesetz zu halten, außer Jesus Christus. Aber wie gesagt, er ist ja auch Gottes Sohn. Und wir können es nicht, weil wir Sünder sind. Aber dann sagt Paulus: Aber ihr müsst auch keine Brücke in den Himmel bauen, damit Jesus zu uns herunterkommen kann. Oder einen Tunnel runter ins Totenreich graben, damit Jesus zu uns hochkommen kann. Sondern Jesus Christus ist heute hier unter uns. Wenn du glaubst, dass er auch dein Herr ist in deinem Leben, dass er auferstanden ist und lebt, dann wirst du gerettet. Ja, wie gesagt, es ist schon alles vollbracht. Die geistliche Brücke ist bereits wiederhergestellt. Und das ist das Evangelium, das ist diese frohe Botschaft. Es ist alles vorbereitet. Die Verbindung zu Gott durch Jesus Christus steht. Und ich komme zum Schluss. Die Sänger und Musiker können schon mal nach vorne kommen. Wir singen gleich zusammen das Lied "In Christus allein". Wenn ihr in der Bibel nach dem Wort Brücke suchen würdet, das könnt ihr euch sparen. Das Wort Brücke kommt in der Bibel nicht ein einziges Mal vor. Nicht mal in der Übersetzung Hoffnung für alle. Kennt ihr die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus? Haben wir ja schon alle schon mal gehört. Und besonders die Situation im Jenseits ist interessant. Da wünscht der reiche Mann, dass Lazarus zu ihm rüberkommt, um seine Leiden etwas zu lindern. Aber dann wird ihm durch Abraham erklärt, dass zwischen ihnen ja eine unüberwindbare Kluft befestigt ist. Und daraus können wir nehmen und feststellen, im Jenseits ist es zu spät, nach dem richtigen Weg zu suchen. Im Himmel gibt es keine Brücken. Dort kann man keine Kluft mehr überwinden, weil diese Zeit einfach vorbei sein wird. Brücken bauen ist etwas zutiefst Menschliches. Aber im Gegensatz zum Wort Brücke verwendet die Bibel oder das Wort Gottes das Wort Weg. Und zwar genau 613 Mal. Genauso viele Wörter Weg, wie es Gesetze gibt. Natürlich hängt das ein bisschen mit der Übersetzung zusammen. Das war jetzt bei der Schlachter so. Ja, weil Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat, ist der Weg zu seinem Vater und zu unserem Vater wieder frei. Und Jesus Christus spricht in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist die Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben. Und weißt du, wie weit Jesus von dir entfernt ist? Ja, nur ein kurzes Gebet. Gnade kann man nicht verdienen, haben wir im Anfangslied gesungen. Gnade kann man nur empfangen. Und noch ist Gnadenzeit. Aber auch diese Zeit wird ein Ende haben. Sie wird aufhören. Entweder mit der Entrückung der Gemeinde, worauf ich mich sehr freue, oder mit dem Sterben. Und wie schnell das Leben vorbei sein könnte, haben wir heute durch Marco gehört. Es kann auf einmal zu Ende sein. Und danach beginnt entweder die Zeit der ewigen Freude oder die Zeit des Gerichts. Und das wundersamste Ereignis der Entrückung steht noch aus. Und jetzt denkst du vielleicht, wie könnt ihr nur an so etwas Fiktives denken? Entrückung, einfach so verschwinden, einfach so in die Wolken. Wie könnt ihr nur an so etwas glauben? Und der weise König Salomo, der das Buch Prediger geschrieben hat, hat auch das Buch der Sprüche geschrieben. Und in Sprüche 3, Verse 5 bis 6, da spricht er aus seiner Zeit in unsere Zeit und sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt, nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, wird es nicht stattfinden. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Amen.